SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen bis 12.15 Uhr. Das US-Repräsentantenhaus hat nach zähem Ringen einen neuen Vorsitzenden. Die Diskussion über Lieferung weiterer Panzer an die Ukraine reißt nicht ab. Und im Iran sind erneut zwei Demonstranten hingerichtet worden. Am Mikrofon ist Lissy Kaufmann. Ich wünsche einen schönen Samstagmittag. Dass die Republikaner in den USA eine tief gespaltene Partei sind mit einem gemäßigten und einem ultrarechten Lager, das ist schon lange klar. Dass es aber so weit kommt wie in den vergangenen Tagen, damit hatten wohl nur wenige Beobachter gerechnet. Trotz Mehrheit im US-Repräsentantenhaus konnten sich die Republikaner nicht auf einen Kandidaten für das Sprecheramt, nicht auf Kevin McCarthy, einigen. Tagelang verpasste er bei den Wahlgängen die nötige Mehrheit. Seit dem 19. Jahrhundert hatte es so einen Fall nicht mehr gegeben. Heute aber, in den frühen Morgenstunden unserer Zeit, hat es dann doch geklappt. Und das dritthöchste Amt in den USA nach Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris ist endlich besetzt. Ralf Borchert berichtet.
Kevin McCarthy hat es geschafft, wenn auch denkbar knapp. Im 15. Wahlgang nach Mitternacht Ortszeit war es soweit. Die letzten Abweichler vom rechten Rand der Partei stimmten zwar nicht für ihn, enthielten sich aber der Stimme. 216 Stimmen für McCarthy reichten.
The Honorable Kevin McCarthy of the State of California, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives.
Jubel bei den Republikanern, Umarmungen, strahlende Gesichter nach dem Protokollführerin Cheryl Johnson, die Wahl McCarthys zum Sprecher des Repräsentantenhauses verkündet hatte. Nach der 14. Abstimmungsrunde war es zuvor zu dramatischen Szenen gekommen. McCarthy fehlte eine einzige Stimme. Es kam zu hitzigen Debatten vor laufenden Kameras, an einer Stelle fast zu Handgreiflichkeiten. Der Preis, den McCarthy mit den Zugeständnissen an den Rechtsaußenflügel seiner Fraktion zahlt, ist allerdings hoch. Künftig soll die Stimme eines einzigen Abgeordneten reichen, um ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher einzuleiten. Damit schwächt McCarthy seine eigene Position. Den Abweichlern wurden zudem offenbar Posten in wichtigen Parlamentsausschüssen zugesagt. Und es sollen niedrigere Obergrenzen für staatliche Ausgaben geben. Dies könnte auch die Verteidigungsausgaben und damit mittelfristig die amerikanische Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland betreffen. Was bleibt von diesen vier chaotischen Tagen im Repräsentantenhaus? Dan Bishop, Republikaner aus North Carolina, der anfangs zu den Abweichlern in der Partei zählte, meint:
This isn't chaos and dysfunction. It is an historic exercise in American democracy.
Das war nicht Chaos oder Versagen, sondern eine historische Übung in amerikanischer Demokratie. Veronica Escobar, Demokratin aus Texas, meinte dagegen:
These 4 days have tested House Republicans' ability to govern, and they have failed.
Diese 4 Tage haben die Regierungsfähigkeit der Republikaner getestet. Sie sind gescheitert. Der Historiker John Farrell sagte im Radiosender NPR auf die Frage, was der Abstimmungsmarathon für die künftige Parlamentsarbeit bedeutet:
In the short term, you can expect more chaos, but
kurzfristig müssen wir mit weiterem Chaos rechnen. Aber setzen wir es in Perspektive. Wir haben in den USA gerade erst einen Präsidenten überstanden, gegen den 2 Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurden, Donald Trump. Auch davon haben wir uns erholt und es geht weiter. Politik war immer ein Spektakel. Speziell in diesem Land war Politik aufgrund der Weisheit der Gründungsväter immer eine Art Schlammschlacht, aus der am Ende niemand mit einem klaren Machtvorsprung hervorgeht.
With a clear preeminence of power.
In den USA haben sich einige Republikaner also doch noch umentschieden und für McCarthy gestimmt. Ein Beitrag war das von Ralf Borchert. Ja, und auch in Deutschland hat es zuletzt kurzfristige Wendungen in der Politik gegeben. Nach einem monatelangen Nein des Kanzlers zur Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine kam am Donnerstagabend die Kehrtwende. Aufatmen in der Ukraine, Lob auch aus der Opposition. Doch damit ist die Diskussion über deutsche Hilfe nicht beendet. Hauptstadtkorrespondent Kai Clement fasst den Stand der Debatte zusammen.
Kaum ist der Schützenpanzer Marder zugesagt, wird weiter und vor allem schon wieder der Kampfpanzer Leopard 2 gefordert. Regierungssprecher Steffen Hebestreit kommt das ziemlich atemlos vor. Aus seiner Sicht hat man mit der jüngsten Zusage doch gerade erst eine neue Qualität erreicht.
Weitergehende Waffenlieferung, da kann ich Ihnen wenig Neues versprechen.
eher Abteilung Besonnenheit als Abteilung Führungsmacht und alles in enger Abstimmung mit den Verbündeten. Diese Richtschnur von Kanzler Olaf Scholz kommt in der Bevölkerung ganz gut an. Eine relative Mehrheit von 41% hält die bisherige Unterstützung der Ukraine mit Waffen für angemessen. Das hat der jüngste ARD-Deutschland-Trend ergeben, und zwar noch kurz vor der Zusage der Marder. Nur der Chor der Kanzlerkritiker verstummt deswegen nicht. Ob aus eigenen Ampelreihen, darunter der grünen Politiker Hofreiter und die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann, oder ob aus Reihen der Opposition mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Der zweite Schritt muss auch kommen, nämlich dass das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unterstützt wird mit der Lieferung von Leopard-Panzern.
Der Marder ist ein Schützenpanzer und damit nicht so schwer bewaffnet wie ein Kampfpanzer. Die gelten als die am besten gepanzerten Fahrzeuge und würden noch einmal eine neue Qualität in diesem bald einjährigen Krieg bedeuten, sagt CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte dem ARD-Hauptstadtstudio.
Der Kampfpanzer Leopard ist den T-72-Panzern der russischen Armee überlegen in der Feuerkraft, weil er auf weitere Distanz schießen kann.
Bislang liefern auch Frankreich und die USA ihre Kampfpanzer nicht. Zu Scholz' Besonnenheit gehört auch immer dieser Blick über den Atlantik. Die Kanzlerkritiker wollen am liebsten zweierlei. Erstens, wenn demnächst die etwa 8-wöchige Ausbildung der Ukraine auf dem Schützenpanzer beginnt.
Dann auch gleichzeitig die ukrainischen Soldaten auf dem Leopard 2 auszubilden.
So FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann, Devise Zeit gewinnen. Zweitens gibt es schon länger die Idee einer gemeinsamen Leopard-Lieferung mehrerer europäischer Staaten. Das wäre dann kein deutscher Alleingang, bräuchte aber die Zustimmung aus Berlin, weil es sich um einen Panzer aus deutscher Produktion handelt. CDU-Verteidigungsexperte Otte.
Deswegen ist es wichtig, dass der Bundeskanzler die Nutzer der Leopardenflotte in Europa zusammenführt.
Da aber bremst der Kanzler und in seinem Namen Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Es ist aber keine Logik, dass man sagt, es wird immer schlimmer, es eskaliert immer weiter und auf jeden Fall am Ende, liefert man Flugzeugträger.
Ein Beitrag von Kai Clement zur Debatte über weitere Militärhilfe für die Ukraine. Und noch eine weitere Debatte wird in Deutschland derzeit geführt, und zwar über die Corona-Lage. Was kommt auf Deutschland zu angesichts der Infektionswelle in China? Das Bundeskabinett hat jetzt, wie angekündigt, verschärfte Regeln für Einreisende aus China beschlossen. Und das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen Reisen dorthin ab. Dort gibt es jetzt so viele Neuinfektionen wie nie seit Ausbruch der Pandemie vor 3 Jahren. Und genau in dieser Zeit beginnt heute die große Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Chinas stellvertretender Verkehrsminister Xu Chengguang zeigt sich besorgt. Der Höhepunkt der Reisewelle werde sich mit dem Höhepunkt des Infektionsgeschehens überschneiden, sagte er auf einer Pressekonferenz. Der diesjährige Reiseansturm zum chinesischen Neujahrsfest wird im Vergleich zu den vergangenen Jahren der unsicherste, komplexeste und schwierigste sein. Er rief die Menschen dazu auf, Reisen und Versammlungen zu reduzieren, insbesondere wenn ältere Menschen, Schwangere, kleine Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. Das Infektionsgeschehen in China verlagert sich aktuell von den großen Städten in die ländlichen Regionen. Das Neujahrsfest könnte dies verstärken. Viele Menschen, die in der Stadt leben, um Geld zu verdienen, fahren zum Fest aufs Land, um ihre Familien zu besuchen. Die chinesische Staats- und Parteiführung rechnet daher verstärkt mit Corona-Infektionen während des chinesischen Neujahrsfests. Auch das Verkehrssystem stehe dieses Jahr vor besonderen Herausforderungen. Neben höheren Passagierzahlen geht das chinesische Verkehrsministerium davon aus, dass auch die Nachfrage nach dem Transport von wichtigen medizinischen Hilfsgütern steigen wird. Normalerweise gehe der Frachtverkehr zum Neujahrsfest zurück. Experten schätzen, dass sich seit der Aufhebung der strikten Corona-Maßnahmen in China vor etwa 4 Wochen hunderte Millionen Menschen in China mit Corona infiziert haben. Vielerorts sind Krankenhäuser überfüllt, Krematorien und Bestattungsunternehmen arbeiten im Hochbetrieb.
Und am Ende dieser Sendung blicken wir noch in den Iran. Dort sind erneut 2 Demonstranten hingerichtet worden. Ihnen wird vorgeworfen, im Zuge der Proteste ein Mitglied der sogenannten Basij-Miliz getötet zu haben. Unser Korrespondent Benjamin Weber berichtet.
In den frühen Morgenstunden hat das iranische Regime in der nordwestlichen Stadt Karaj zwei Männer hingerichtet, den 22-jährigen Mohammed Mehdi Karami und den 39-jährigen Sayed Mohammad Hossiani. Sie hatten an Demonstrationen in Karaj teilgenommen, bei denen ein Vertreter der paramilitärischen Basij-Miliz getötet worden war. Für diesen Tod hatten die Justizbehörden die beiden Männer als Hauptverantwortliche schuldig gesprochen. Der Vater von Mohammed Mehdi Karami dagegen sagte in einer Videobotschaft, sein Sohn sei unschuldig. Mein Sohn hat mir gesagt, Vater, ich schwöre bei deinen Händen, ich habe den Stein auf den Basij nicht geworfen. Mit mehreren Botschaften bei Social Media hatten die Eltern versucht, Öffentlichkeit zu schaffen für den Fall ihres Sohnes. In einem Video sitzen die Eltern auf dem Boden, die Mutter mit Kopftuch und verschränkten Armen und bitten sichtlich verzweifelt um Gnade für ihren Sohn, der Karate-Profi war. In einer Sprachnachricht auf Twitter erzählt der Vater: Sie haben ihm alle Karate-Medaillen weggenommen, mein Kind hatte in der Nationalmannschaft gekämpft. Ich habe die Richter angefleht, ihn zu 50 Jahren Haft zu verurteilen, nur damit ich sicher sein kann, dass mein Sohn lebt und atmet. Der Anwalt von Sayed Mohammed Hossiani sagt ebenfalls, sein Mandant sei unschuldig, das Geständnis sei nur unter Folter zustande gekommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Prozesse als unfair bezeichnet, sie hätten nichts mit einem aussagekräftigen Gerichtsverfahren gemeinsam. Erst am vergangenen Dienstag hatte der oberste Gerichtshof das Urteil gegen die beiden Männer bestätigt. Heute Morgen wurden sie dann erhängt, wie die Justizbehörde des Iran mitteilt. Die Hinrichtung war nicht öffentlich. Das iranische Regime hat jetzt insgesamt 4 Menschen hingerichtet, die im Rahmen der landesweiten Proteste auf die Straße gegangen waren. Die ersten beiden Todesurteile waren Anfang Dezember vollstreckt worden und hatten internationales Entsetzen ausgelöst. Für morgen sind im Iran schon seit längerem landesweite Proteste angekündigt. Anlass ist der 3. Jahrestag des Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine über Teheran.